Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze Matthias Batthoff.
Hallo, seid gegrüßt. Hallo Carsten, ja. Schön dich zu hören.
Ja, freut mich ebenfalls. Wir hatten am Wochenende Paul Felder versus Rafael Dos Anjos und kommende Woche haben wir den nächsten Pay-Per-View, wenn man das Event denn ein Pay-Per-View nennen kann. Matthias, du weißt, ich bin ein bisschen zwiegespalten, was uns da erwartet, aber auf jeden Fall sollten wir erstmal über die vergangene Fight Night sprechen, oder?
Definitiv sollte man das machen, weil wir hatten wirklich einen tollen Hauptkampf, finde ich zumindest. 5 starke, beeindruckende Runden von Paul Felder und Rafael Dos Anjos. Hat mir gut gefallen. Beide haben echt abgeliefert und unterhalten. Man kann nichts Schlechtes an dem Kampf finden. War wirklich spannend, war gut und an der Stelle natürlich auch der Dank an Paul Felder, dass er innerhalb von 5 Tagen eingesprungen ist. Und dafür, dass er innerhalb von 5 Tagen eingesprungen ist und laut seiner Aussage, der kein richtiges Camp, Trainingscamp hatte, sondern sich angeblich auf einen Triathlon vorbereitet hat. Und bei dem Triathlon kommt es jetzt selten vor, dass einer einen Takedown macht oder die schlägt. Die Chance ist da gering, weder im Wasser noch auf dem Bike oder beim Laufen. Aber er hat ganz cool den Kampf angenommen, hat gesagt, es wäre eine Ehre für ihn, gegen so einen starken Mann anzutreten. Und er hätte nichts zu verlieren, also drauf. Und ja, hat er letztendlich gut gemacht. Und ein Kampfrichter hat ihn sogar als Sieger gesehen.
Ja, das war gewaltig komisch, vor allem, weil es eben ein so großer Unterschied war bei den Punkten. Da gab es auch sehr viel Empörung. Ich glaube, Helwani hat geschrieben, dass dieser Judge bitte nie wieder Judge sein sollte bei einem UFC-Event oder MMA-Event allgemein. Und ich muss auch sagen, Paul Felder hat mich doch positiv überrascht. Dafür, dass man innerhalb von 5 Tagen einen Kampf gegen RDA annimmt, den ehemaligen Champion in dieser Gewichtsklasse. Vor 5 Jahren war Dos Anjos der Champion im Lightweight. Starke Performance auch im Stand vor allem. Ja, klar.
Gerade, du sagst es, also Paul Felder hat mir im Stand genauso gut gefallen wie Rafael Dos Anjos. Ich fand, im Stand waren sie gleichwertig, beide gut. Paul Felder hat super Treffer gelandet, war dynamisch, war schnell, war on point, hat tolle Techniken abgeschossen. Und Rafael Dos Anjos hat das, glaube ich, auch relativ schnell gemerkt, hat dann seinen Gameplan so ein bisschen umgestellt, hat Takedowns versucht, hat viel im Clinch gearbeitet. Und ich glaube, das war am Ende dann auch ausschlaggebend, weil da hatte er dann einfach mehr Kontrolle im Kampf als im Stand. Hätte er den Kampf konkret nur im Stand durchgeführt, hätte man da auch Paul Felder früher oder später vorne sehen können. Weil das war schon riskant. Paul Felder hat mir im Stand wirklich gut gefallen. Ich weiß nicht, wie dein Eindruck war, aber war gut anzusehen.
Ich denke, das war eben auch einer der Gründe, warum es zu diesen Takedowns kam. Spannend auch, natürlich, wenn wir jetzt darüber sprechen, was jetzt für RDA ansteht. Ich meine, klar, keiner wird Paul Felder böse sein, dass er innerhalb von 5 Tagen verloren hat. Alle sind froh, dass er diesen Fight quasi gerettet hat, dieses Main Event. Und Dos Anjos, der möchte jetzt gegen Conor McGregor kämpfen. Der will wieder zurück an die Spitze. Aber meinst du, nach dieser Performance, meinst du, das wird reichen?
Boah, ist eine gute Frage. Also erstmal muss man sagen, ich halte Paul Felder schon für einen sehr starken Gegner. Den muss man auch erstmal besiegen. Und vor allem musst du jemanden dann besiegen, wenn jemand nichts zu verlieren hat. Meistens kann man ja da eigentlich nur schlecht aussehen. Und wir wissen auch aus vergangenen Kämpfen, dass Kämpfer, die kurzfristig einen Gegner bekommen haben, da auch oft Probleme hatten. Wir erinnern uns zum Beispiel an Khabib, der gegen, wie heißt der eine, gekämpft hat, der auch 5 Runden mit Khabib gegangen ist.
El Aya Quinta.
Genau, ja, das war auch so ein Ding. Das ist dann auch gar nicht so einfach, so eine neue Herausforderung anzunehmen, wenn du dich wochenlang auf einen speziellen Gegner vorbereitet hast. Und dafür hat es Rafael Dos Anjos gut gemacht. Und klar, nach diesem Sieg jetzt, was soll er anderes machen, außer auf sich aufmerksam machen, indem er halt den Geldesel herausfordert. Er muss halt irgendwas sagen. Es wäre jetzt falsch gewesen, auf der Pressekonferenz nicht das Thema anzuschneiden. Er muss auf sich aufmerksam machen. Und wie kann man besser auf sich aufmerksam machen, als wenn man Conor McGregor herausfordert? Weil da weiß man, der wird auch gleich wieder auf Twitter irgendwie drauf reagieren und einen raushauen. Und schon ist man im Gespräch. Ich würde ihm den Kampf gönnen, aber er wird ihn wohl nicht bekommen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, McGregor gegen Poirier im Januar ist so gut wie sicher. Also,
ja.
Und wenn McGregor gegen Poirier gewinnt, dann sehen wir daraufhin keinen McGregor gegen RDA.
Nein, natürlich nicht. Da stehen noch andere in der Schlange. Aber gut, schauen wir mal, wenn er nochmal einen guten Kampf jetzt bekommt. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass man ihn früher oder später auch gegen Chandler kämpfen lässt.
Da will Tony aktuell einen Fight, aber so wie es aussieht, will die UFC keinen Ferguson gegen Chandler. Also ist gar nicht mal so eine schlechte Idee.
Ist mir zu spontan eingefallen. Ja. Also,
Dann hätte Chandler trotzdem einen bekannten Gegner, aber trotzdem eine Herausforderung, ein großer Test, erster Fight in der UFC und so weiter. Warum nicht?
Wäre durchaus möglich. Aber lassen wir es mal auf uns zukommen. Wir haben da viele Variablen und ich bin mal gespannt, wie uns die UFC da überraschen wird, mit welchen Kämpfen die da noch anstehen.
Ja. Kämpfe, die ebenfalls anstehen, sind am kommenden Wochenende UFC 255, der erste Pay-Per-View nach Khabib vs. Gaethje, aber vom Spektakel her, ja, nicht ganz so groß, würde ich mal sagen, denn wir haben zwei Titelkämpfe, beide im Flyweight, einmal bei den Männern, einmal bei den Frauen und wie soll ich sagen, meinst du, da wechselt der Titelträger?
Nein, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich meine, Alex Perez ist ein guter Fighter, keine Frage. Der hat mit Sicherheit seine Chancen, aber Figueiredo hat mir so gut gefallen gegen Benavides, hat mich da so beeindruckt. Und das ist schon ein harter Hund, ein wirklich harter Hund. Wenn man schaut, wie der groß geworden ist, wo der herkommt, der hat sein ganzes Leben lang sich durchkämpfen müssen. Das ist ein echter Fighter, einer, der mich beeindruckt. Und wenn dem der Erfolg nicht zu Kopf steigt, das kann ja auch passieren, wenn einer von ganz unten kommt, dass er das Ganze vielleicht nicht so richtig verkraftet, dann wird der eine relativ lange Zeit in dieser Gewichtsklasse Champion bleiben. So denke ich zumindest. Aber auch Perez darf man nicht unterschätzen. Er ist ziemlich gut am Boden. Im Stand würde ich ihn schlechter einschätzen. Ja, aber wie gesagt, Figueiredo hat mich so beeindruckt gegen Benavides. Ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher, dass er gegen Alex Perez gewinnen wird.
Vor allem zweimal gegen Benavides. War ja nicht nur das eine Mal.
Ja, das stimmt. Zweimal sehr beeindruckend. Und insgesamt gesehen hat Perez zwar mehr Kämpfe gemacht, aber ich glaube, Davison Figueiredo hat einfach die besseren Gegner gekämpft. Wenn man das so sagen kann.
Und auch brutale Siege eingefahren. Also ja, Figueiredo, ich kann mir nicht vorstellen, dass Figueiredo in naher Zukunft von irgendwem abgelöst wird.
Normalerweise nicht. Ich finde, es ist ein starker Fighter. Cooler Typ, der sich hochgekämpft hat im Leben und der gibt es, glaube ich, auch nicht so einfach ab. Kann ich mir nicht vorstellen. Immer mit dem Hintergedanken, dass man nie weiß, wie jemand mit Erfolg umgeht, aber er ist jetzt auch nicht in der Gewichtsklasse im Flyweight, wo einem der Erfolg, glaube ich, so schnell zu Kopf steigt wie in anderen Gewichtsklassen. Ich glaube, das ist ein ziemlich bodenständiger Arbeiter. Normalerweise wird der lange in dieser Gewichtsklasse Champion bleiben. Ich denke schon.
Ja, wer ebenfalls lange Champion bleiben wird, besser gesagt Championess, ist, denke ich, Valentina Shevchenko. Also, ja, ich kann mich auf Kämpfe nicht freuen, wenn ich mir absolut sicher bin, dass dieser Kampf alles andere als knapp wird. Und bei Valentina Shevchenko wird das, denke ich, auch ein so einseitiges Ding, weil sie in ihrer Gewichtsklasse ihre Gegner einfach in der Luft zerreißt. Das kann man nicht anders formulieren. Sie gewinnt so dominant jeden Kampf, einen nach dem anderen. Da kommt jetzt auch keine Jennifer Meyer und ja, wird sie besiegen. Beim besten Willen nicht.
Also Valentina Shevchenko gehört zu den 2-3 weiblichen Kämpferinnen, die neue Maßstäbe gesetzt haben in der UFC. Und die einzige, die halt wirklich Valentina Shevchenko besiegen konnte, okay, es war damals mal Liz Carmouche vor vielen Jahren, aber ansonsten war es wirklich nur Amanda Nunes. Und da waren es auch Decision-Erfolge. Also es war auch nicht so klar. Ich glaube, beim zweiten Kampf war sogar eine Split-Decision. Also da sieht man Shevchenko und Nunes, die sind ungefähr auf Augenhöhe. Und die bilden halt einfach ihre eigene Liga bei den weiblichen Kämpferinnen. Und auch wenn eine Jennifer Maia wirklich gut ist, also wirklich eine beeindruckende Athletin, die richtig Power hat in Fäusten, die sehr gut ist am Boden, die sehr ehrgeizig ist und also wirklich eine tolle Kämpferin. Aber wie gesagt, wir haben da einfach nochmal eine andere Liga. Und in der Liga gibt es halt nur 2, 3 Frauen, die ich da sehe. Und alle anderen kommen da einfach nicht ran.
Ja, absolut. Ich denke, Shevchenko sollte in einer anderen Gewichtsklasse kämpfen. Wir brauchen diese Superfights. Wei Zhang gegen Shevchenko, Shevchenko gegen Nunes. Dass diese Top 3, Top 4 untereinander kämpft, Gewichtsklassen hochgehen, runtergehen und so weiter. Also das wären wirkliche Superfights. Und ich glaube, der letzte große Superfight bei den Frauen war, von den Namen her war das Cyborg gegen Nunes. Aber das war eine sehr einseitige Sache, also wie Nunes Cyborg da überrollt hat. Aber wir sehen ja, dass Kämpfe gut sein können. Wenn eine Joanna Jędrzejczyk und Weili Zhang auf dem gleichen Level sind und dann 5 Runden 100% geben, absolut geiler Kampf gewesen, viel besser als das Main Event an dem Abend. Nur ist es bei Jennifer Maia gegen Shevchenko eher so ein, ja, ne, der FC Bayern spielt jetzt im Bundesliga-Pokal gegen den Sechstligisten, die als Stadion so eine kleine Hütte haben, weißt du, wo man sich anlegen kann. Also, ja, jetzt nicht so dramatisch. Ja, weil klar, man ist nicht ohne Grund in der UFC und das sind trotzdem die besten Kämpferinnen weltweit, gar keine Frage. Wenn eine UFC ist, gehört zu den besten Kämpfern, egal, ob man in den Prelims kämpft oder nicht. Aber Shevchenko ist einfach in dieser Gewichtsklasse unbesiegbar.
Sie ist einfach auch überall gut. Also sie hat unheimlich Explosivität in dem ganzen Körper drin. Eine Körperspannung, eine Reaktion, geile Kicks, Boxtechniken, aber auch Submission-Techniken. Die hat irgendwie alles drauf, ist immer top austrainiert. Also man findet bei dieser Frau keinen Fehler. Es ist unheimlich schwer vorstellbar, dass die von einer Jennifer Maia besiegt wird. Nee, wirklich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Jennifer Maia einen beherzten, guten Kampf macht. Aber wie du schon sagst, es ist einfach eine andere Liga. Und wir brauchen da diese Superfights, wenn es da irgendwann dazu kommen sollte. Und da sehe ich im Moment nur 3 Frauen, vielleicht 4, maximal 5, die da ungefähr auf Augenhöhe sind. Und allen voran, wie gesagt, Shevchenko und Nunes, vielleicht dann an dritter Stelle Weili Zhang. Dann haben wir noch unsere Joanna Cetricek. Ja. Und dann ist es schon, oder? Cetricek.
Ja. Cetricek, so ungefähr.
Weiß nicht, ob man, wie auch immer. Die eine fällt mir noch ein, aber
ja, früher Wanda Wussi.
die Holly, ja, nein, jetzt.
Holly also, Holm. Ja, Moment, Holly Holm dürfen wir aber nicht vergessen.
Ja, aber auch die wird da nicht mehr anknüpfen können.
Nee, dafür. Ich erinnere mich aber, gegen Cyborg hätte sie, meine ich, nur eine Runde noch gewinnen müssen und sie hätte die Unanimous Decision. Das war ein 5-Runden-Fight und sie hat 2 gewonnen. Also, ja, aber Holly Holm, ja, schwierig.
Ja, wie gesagt, wir können es nur abwarten und darauf hoffen, dass halt irgendwann diese Superfights kommen. Aber jetzt am Wochenende sehe ich da relativ sicheren Sieg für Valentina Shevchenko. Aber lass uns gerade drüber schauen, was es noch an Kämpfen gibt. Wir haben ja noch
Perry.
Auf der Karte. Auch immer interessant, auch wenn ich manchmal denke, er hat nicht alle Tassen im Schrank, aber gegen Tim Means wird das, glaube ich, ein guter Kampf.
Ja, ich meine, Mike Perry hat jetzt 2 Siege in Folge. Einmal gegen Mickey Gall und den Typen aus der Bar, den er da umgenockt hat. Also, da gab es ja diesen kleinen Skandal, wo die UFC ihn dann rausgeschmissen hat oder gesagt hat, hey, lass dich behandeln oder wir schmeißen dich raus. Und scheinbar hat er sich da Hilfe gesucht, ohne Darren Till in seiner Ecke wohlgemerkt.
Ja, was ich schade finde.
Ja.
Also für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, vielleicht kannst du es ganz kurz erklären. Du bist ja da noch tiefer im Thema drin als ich. Mike Perry hat seine Ecke ja das letzte Mal nicht besetzt, sondern nur seine Freundin als Coach hinzugezogen.
Genau.
Und für den nächsten Kampf hat er jetzt im Social-Media-Bereich angeboten, dass man doch das kaufen könnte, bei ihm in der Ringecke zu stehen. Oder am Cage, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine.
Genau, das heißt, der Meistbietende darf, das klingt so absurd, aber der Meistbietende dürfte dann quasi mit ihm in der Ecke sein. Da gab es ja Erotikportale, die mitmachen wollten, da gab es Darren Till, der mitmachen wollte. Im Endeffekt wurde daraus doch nichts. Ich glaube, Mike Perry nimmt einfach einen Kollegen mit. Irgendwie sowas. Ups.
Ja. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, wie wir auch noch auf der Karte haben, Legend, Maurice Rua Shogun. Shogun Rua kämpft mal wieder gegen Paul Craig, auch kein schlechter. Mal gucken, wie oft der noch kämpfen wird.
Ja, Shogun Rua, der hat jetzt auch schon seine 38, hat aber zuletzt gegen Antonio Nogueira gewonnen, davor gegen Tyson Pedro. Dann aber gegen Anthony Smith in Hamburg damals verloren.
Und erstaunlicherweise gegen Corey Anderson gewonnen. Darf man nicht vergessen. Der zur Bellator gewechselt ist.
Ja, stimmt. Es war 2016. Ja. Dürfen wir mal gespannt sein, denke ich mal. Das ist ein Stolzfuß, haben wir ebenfalls. Da gibt es ein UFC-Debüt, nachdem er da bei der Contender Series den Vertrag gewonnen hat.
Sollte man definitiv ansprechen. Der ist zwar Amerikaner, wenn ich mich nicht irre, lebt und trainiert aber in Deutschland.
Ja, oder hat eine sehr lange Zeit in Deutschland auf jeden Fall. Also hat auch hier seine Profikarriere bestritten. Wheel of MMA, GMC, Fair FC, also war bei vielen deutschen Veranstaltungen dann eben die Chance bekommen, bei der Contender Series dort durch einen Slam gewonnen, weil sein Gegner sich bei diesem Slam quasi den Arm gebrochen hat. Eine unschöne Verletzung, aber effektiv, würde ich mal behaupten.
Und ja, sah eklig aus. Ich kann mich noch gut an das Gesicht von Dana White erinnern, wie er das Gesicht gebogen hat, so.
Ja. Und jetzt gibt er sein UFC-Debüt in den Prelims. Das heißt, den Fight sieht man auf dem UFC Fight Pass.
Ja, ist die einzige Möglichkeit. Ich meine sogar, es wären die Early Prelims, wo er kämpft. Also einer der ersten Kämpfe auf der Karte. Und das geht tatsächlich nur über einen Fight Pass. Aber ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Bin mal gespannt, ob da ein Deutschsprachiger sich behaupten kann. Ich denke, es wird möglich sein. Sein Gegner ist jetzt nicht so eine große Nummer. Also da geht was.
Ja, dann würde ich sagen, ja, war es das schon mit UFC 255? Ich denke, ja?
Ja, zur UFC 255 fällt mir jetzt auch nichts mehr ein, aber was ich dir noch erzählen wollte, du hast es bestimmt gesehen, diesen schönen Knockout im Co-Main-Event der letzten Fight Night. Ja, das war schon ein Brett, muss man schon sagen.
Ja, ich denke, ja. Was mich teilweise manchmal verwundert, ist tatsächlich, wir hatten zum Beispiel diesen Knockout von Joaquin Buckley. Da erinnerst du dich sicherlich noch dran.
Ja.
Der kämpft übrigens auch wieder, jetzt auf der kommenden Fightcard. Der mit diesem, wo der Gegner sich sein Bein gepackt hat und er sich dann quasi gedreht hat und ihn gekickt hat. Aber diesen Knockout hat man tatsächlich auf Social Media gar nicht so großartig gesehen.
Oh, ich fand den schon ziemlich brutal. Also Chaos Williams hat da eine ganz schöne Rechte abgefeuert. Mhm. Und wenn man gesehen hat, wie Al-Hassan, wie benommen der war, und es hat ja lange Zeit gedauert, bis der wieder einen klaren Kopf finden konnte.
Und dann den Schlag hinterher noch. Ja. Mit so einem Boden.
Ich fand, das war schon ein übles Ding. Also, war schon übel.
Ich finde es aber auch ein bisschen, also das finde ich tatsächlich ein bisschen brutal, weil der sieht ja, der ist knocked out cold, ne?
Ja.
Und rennt da hinterher. Aber, wie sagt der Masvidal, it's super necessary.
Nun gut, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die kommende UFC-Veranstaltung. Auch wenn wir nicht so hohe Erwartungen haben, sind mit Sicherheit die ein oder anderen guten Kämpfe dabei. Ich freue mich jedenfalls drauf. Läuft ja sonst nur Schrott im Fernsehen. Da bin ich dankbar dafür, wenn jedes Wochenende irgendwelche UFC-Veranstaltungen sind. Und wir schauen ja auch schon voller Spannung in die Zukunft. Die Zeit rast ja förmlich. Und ein, zwei gute Veranstaltungen sind jetzt auch schon für nächstes Jahr geplant. Und auch in diesem Jahr sind noch ein paar Kämpfe, auf die ich mich freue. Zum Beispiel werden wir im Dezember ja auch sehen noch Edwards gegen Chimaev. Da freue ich mich auch drauf.
Ja, das wird geil. Chimaev ist jetzt in den Top 15.
Das wird ein spannendes Ding. Und Stephen Thompson wird dann zurückkommen, der wird auch kämpfen. Und es ist schon krass, dass bei so einer Fight Night ein Stephen Thompson nicht im Main Event ist, sondern ein Khamzat Chimaev gegen Leon Edwards.
Mhm.
Also Newcomer gegen einen, der gefühlt ewig nicht gekämpft hat.
Ja.
Und dann in den anderen Kämpfen haben wir da einen Stephen Thompson und Marlon Moraes. Also krass. Also, tolle Veranstaltung. Bin ich mal gespannt. Also da kommt einiges auf uns zu. Und ja. Dann hast du ja heute schon gepostet auf Instagram, dass wir im Frühjahr nächsten Jahres, hast du einen Termin noch im Kopf?
16. Januar.
16. Januar sehen wir dann Max Holloway wieder.
Ja, aber Matthias, die Uhr drückt. Wir müssen die Episode an der Stelle leider beenden.
Stimmt, wir haben ja noch einen Termin.
Ja, genau. Wir haben noch einen Termin und dementsprechend würde ich dir danken, wie immer, wie jede Woche, für die Episode. Und du weißt ja, wie es ist. Das Schlusswort, das gehört dir.
Ja, vielen Dank an euch fürs Zuhören. War heute keine so ausführliche Folge, würde ich mal sagen. Nicht so spannend wie unsere anderen. Aber ja, was sollen wir machen? Es ist halt auch nicht so was Spannendes passiert bei der letzten Fight Night. Freuen wir uns auf den Event am Samstag. Und umso mehr freuen wir uns, wenn ihr dann wieder einschaltet und wir dann euch berichten werden, wie der Event so war. Bis dahin, vielen Dank und ciao.